Der Darm ist der Vater aller Trübsal. Das hat damals schon Hippokrates gesagt und wies auf die Wichtigkeit unseres Darms hin. Jetzt wird schon so viele Jahre darauf hingewiesen, wie wichtig unser Darm ist. Und doch haben wir es, ich glaube, schon fast vergessen. Die meisten Leute achten nicht drauf, bis sie an den Punkt kommen, dass sie Probleme haben. Und genau das ist unser heutiges Thema. Probleme im Darm. Und ich glaube, viele haben schon mal gehört, Reizdarm. Reizdarm, was ist das eigentlich? Was kann man da tun? Und wir haben da jemanden ganz Besonderen dabei. Dr. Thomas Bacharach, ich greife schon mal vorab, kennen wir Gott sei Dank schon sehr lange. Schon so lange, dass wir von seinem Wissen zehren konnten, was unsere eigene Gesundheit angeht. Denn mittlerweile ist Thomas Bacharach gefragt, wie, wobei, schon sehr lange bist du so gefragt. Aber bevor ich da jetzt weiter drüber rede, Thomas, stell dich doch einmal selbst vor.
Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich nach längerer Pause wieder bei euch hier im Podcast, beziehungsweise wir haben ja früher die Livestreams gemacht, wieder sein darf. Also, ich bin von meiner Grundausbildung bin ich Allgemeinmediziner, Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich auf den Darm und vor allem auf funktionelle Magen-Darm-Beschwerden spezialisiert. Darunter kann man sich vorstellen, wenn man unter Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen oder Unverträglichkeiten leidet, aber man in allen Tests, Magen-Darm-Spiegelungen, Stuhlproben und so weiter nichts findet, dann beginnt meine Arbeit, um zu schauen, wie kann man das System lösen, mit was hängt das zusammen. Und da gehört natürlich als größte Diagnosengruppe definitiv der Reizdarm mit dazu.
Ich habe jetzt noch eine Sache, warum ich finde, dass du einfach ein absoluter Experte auf dem Gebiet bist. Ich bin mir nicht sicher, ob du eigentlich darüber sprichst. Wir kennen uns ja schon und wir haben uns schon mal darüber unterhalten. Aber du hattest ja selbst auch mit Darmproblemen zu tun, richtig?
Genau. Also tatsächlich meine so ziemlich ganze gesamte Kindheit hatte ich Verdauungsbeschwerden. Ich weiß, dass ich schon mit 3 Jahren dann einen gewissen Ärztemarathon hinter mich hatte. Und in der 2. Klasse habe ich meine erste einjährige Zuckerauslassdiät gemacht. Und ja, insofern, die Verdauungsbeschwerden haben mich da schon lange begleitet. Ich weiß allerdings auch, dass man, wenn man damit groß wird, gar nicht so unbedingt den Fokus hat darauf, weil das ist für einen normal. Ja, man stellt das gar nicht in Frage, dass das irgendwie anders sein könnte. Und tatsächlich war das erst so, dass ich dann mit Anfang 20, wo ich dann mein Studium begonnen habe, dass ich dann tatsächlich durch Darmaufbau, Auslassdiäten so langsam in die Heilung gekommen bin. Und mittlerweile kann ich sagen, dass ich seit vielen Jahren bis auf kleinste Ausrutscher beschwerdefrei bin.
Und das finde ich so absolut spannend. Ich finde, das macht ganz viele Experten auch besonders aus, wenn sie aus Erfahrungswerten sprechen können. Weil ich manchmal ganz oft das Gefühl habe, dass jemand etwas empfehlen möchte, aber selbst noch nie ausprobiert hat und dann gar nicht so richtig weiß, was da auf einen zukommt. Von daher schätze ich deine Arbeit total und bin absoluter Fan. Du weißt ja, also du hast ja auch meine, in Anführungszeichen, Leidensgeschichte mitbekommen, Fehlire, und du konntest uns da auch damals schon recht gut helfen und hast auch mit eigentlich einen Stein ins Rollen gebracht, warum wir uns so für Darmgesundheit interessieren. Denn wir haben selbst bei uns gemerkt, wie wichtig das einfach ist, darauf zu achten, um sich im Alltag auch besser zu fühlen, sei es, wenn es nur kleine Problemchen sind oder eben auch große Problemchen sind, wie sie einfach ein nochmal in eine positivere Richtung leiten kann. Weil das ist ja ganz oft so, viele Leute haben Probleme mit dem Darm und dann sagen sie das anderen und denken halt, ja gut, der hat halt was Falsches gegessen. Aber wenn wir hier von Problemen sprechen, die den Darm betreffen, dann können es wirklich Probleme sein, die einen im Alltag einschränken, die Leute zu einer Feier gehen lassen, aber nach 10 Minuten wieder nach Hause gehen lassen, weil sie halt einfach Bauchschmerzen haben und niemand nimmt das richtig ernst. Und jetzt kommen wir gleich mal zu einer Einstiegsfrage, bevor wir da noch tiefer reingehen. Was ist denn überhaupt der Reizdarm?
Also das Reizdarm ist eigentlich ein Syndrom, das nennt man Reizdarmsyndrom. Und Syndrom bedeutet in der Medizin immer, dass wir eigentlich nicht so richtig wissen, was es ist. Das ist eine Zusammenfassung von Beschwerden und es folgt verschiedenen Mustern. Und wenn diese Muster erfüllt sind und keine andere Erkrankung dafür in Frage kommt als Erklärung, dann kommt man eben halt zu der Diagnose Syndrom. Und beim Reizdarmsyndrom sind es eben Verdauungsbeschwerden, vor allem offiziell Bauchschmerzen und Stuhlgangsveränderungen. Diese müssen seit mindestens 3 Monaten anhalten Und sowohl der Arzt als auch der Patient gehen davon aus, dass die Beschwerden vom Darm her kommen. Und das ist im Prinzip die offizielle Diagnose eines Reizdarmsyndroms. Das heißt, man muss ganz viele unterschiedliche andere Erkrankungen ausschließen. Und wenn dann das Muster erfüllt ist, kann man sagen, ja, Sie leiden hier an einem Reizdarmsyndrom. Und meistens ist das Ganze dann verbunden mit, ist nicht schlimm, müssen Sie mit leben, kann man nichts machen oder nicht viel. Und vielleicht kommt noch die Empfehlung, zum Psychologen zu gehen. Was vielleicht vielen auffallen wird, die Verdauungsbeschwerden haben, über Blähungen und Luft im Bauch habe ich jetzt gerade gar nichts gesagt. Das ist tatsächlich auch nicht Teil der offiziellen Diagnose. Aber in der Leitlinie zum Reizdarmsyndrom wird es diskutiert, dass das nicht optimal ist, weil das ein großer Teil der Reizdarmpatienten tatsächlich auch als Beschwerden haben.
Jetzt ist es so, wenn man sich ein bisschen in dieser Bubble bewegt oder wenn man auch mit, sagen wir es mal so, mit vielen Frauen offen über dieses Thema spricht, Darmprobleme und so weiter, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich habe Reizdarm sehr lapidar verwendet wird, also ein bisschen zu inflationär. Reizdarm ist ja wirklich was, wo man eigentlich sehr viele Tests erstmal machen sollte, um dann festzustellen, beziehungsweise festzustellen, um es einfach, es ist ja eine Ausschlussdiagnose, richtig? Um dann einfach zu sagen, okay, wir haben nichts gefunden, deshalb ist es ein Reizdarm. Was gibt's denn, also wie kommt denn dann tatsächlich diese, ich nenne es jetzt mal Diagnose, zustande? Was muss man denn überhaupt erstmal davor alles konkret getestet haben?
Also es ist tatsächlich, wie du sagst, ich habe auch den Eindruck, es wird, die Diagnose wird in sehr vielen Fällen viel zu schnell gestellt. Teilweise, wo ja, einfach nur anhand der Beschwerden, das heißt nur anhand der Anamnese, wird dann direkt gesagt, ja, sie haben einen Reizdarm. Also das funktioniert tatsächlich nicht. Also man muss auf jeden Fall klar die Anamnese machen, man muss die Symptome erheben, man muss den Patienten körperlich untersuchen, sollte auch idealerweise ein paar Blutwerte nehmen, das heißt Entzündungswerte, Leberwerte, Bauchspeicheldrüse. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, hat jemand Durchfall oder Verstopfung oder einen Wechseltyp. Bei den Durchfallpatienten sollte in der Regel immer eine Magen- und Darmspiegelung durchgeführt werden, weil hier gibt es verschiedene Erkrankungen, wie zum Beispiel die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die ja als Ausschluss laufen müssen. Und das kann man eben halt idealerweise in der Magen- und Darmspiegelung ausschließen. Man muss dann auch sowas denken wie Zöliakie, also der echten Glutenunverträglichkeit. Das kann man zum Teil über Blut und zum Teil über Gewebsproben aus der Magenspiegelung diagnostizieren. Und für mich gehört es aber normalerweise auch immer dazu, dass ich einen Ultraschall vom Bauch mache, einfach um mir die ganzen Organe anzuschauen. Ich schaue mir auch den Darm im Ultraschall an, um zu gucken, wie der funktioniert. Ist der massiv gebläht? Ist es jetzt mehr im Dickdarm gebläht, mehr im Dünndarm? Dass ich da einfach ein Gefühl dafür bekomme. Und ja, ganz häufig lohnt es sich auch, den Patienten ein Ernährungstagebuch führen zu lassen, um so ein bisschen rauszukriegen, gibt es eventuell Trigger in der Nahrung? Und dann kann man auch Diagnostik machen im Sinne von Intoleranztestungen, Fructose, Laktose, Histaminintoleranz, wenn es halt zur Anamnese passt. Und ein ja, ganz, ganz großes Querschnittsgebiet ist die Dünndarmfehlbesiedlung. Das bedeutet, dass Bakterien sich in der Mitte unseres Verdauungstraktes angesiedelt haben. Der Dünndarm hat normalerweise sehr wenig Bakterien. Und der Dünndarm ist, oder die Dünndarmfehlbesiedlung, SIBO im Englischen genannt, ist wahrscheinlich einer der größten Erklärungsfaktoren für Reizdarmbeschwerden. Wir gehen im Moment sehr konservativ von 60, zum Teil auch bis zu 80% der Patienten davon aus, dass das die Erklärung für das Reizdarmsyndrom ist. Dass das häufig nicht gesehen wird, liegt ein bisschen daran, wie diagnostiziert wird.
Okay, wie kann man das, also jetzt gleich mal die konkrete Frage, wie könnte man das diagnostizieren?
Sieben? Also die Dünndarmfehlbesiedlung wird auch über einen Atemtest diagnostiziert. Man muss davor seine Ernährung ein bisschen anpassen, dass die Gasbildung im Darm möglichst niedrig ist. Und dann bietet man den Bakterien einen Zucker an. Und wenn der Zucker auf die Bakterien trifft und die Bakterien diesen Zucker auch fermentieren können, dann entsteht Gas. Und dieses Gas kann man dann beim Ausatmen, wenn man das auffängt, nachweisen.
Okay. Da gibt es doch, soweit ich weiß, auch Heimtests. So Heimatentests. Genau. Was hältst du von denen?
An sich super gut. Es hängt natürlich immer davon ab, wie qualitativ hochwertig ist das Labor, was dahinter steht. Aber prinzipiell, ja, haben gerade diese Heimtests auch das Thema SIBO in Deutschland unglaublich vorangebracht. Das Thema ist, dass die Gastroenterologen, also die Fachärzte für Magen und Darm, meistens mit Traubenzucker testen und auch nur auf ein Gas und nicht auf zwei Gase. Und dadurch kommt es dann doch häufiger dazu, dass eben viele Dünndarmfehlbesiedlungen nicht diagnostiziert werden. Und insofern haben diese Heimtests, die dann auf zwei Gase testen und auch mit einem anderen Zucker, schon um einiges das Thema in der gesamten Bewusstheit vorangebracht.
Ja, okay. Mir sind jetzt gleich noch zwei Fragen gekommen bei dem Thema. Zum einen, es können ja auch Parasiten eine Ursache sein, warum man Darmprobleme hat. Wird sowas auch pauschal getestet? Oder muss man da wirklich jemanden drauf hinweisen? Könnten Sie bitte testen? Und wie ist da eigentlich so die Studienlage?
Also tatsächlich, Parasiten ist ein sehr spannendes Thema, gibt es häufiger als gedacht. Und es ist aber meistens so, es wird dann getestet, wenn jemand eine bestimmte Reiseanamnese hat. Das heißt, wenn jemand gerne in östlichen Ländern zum Beispiel reist, vielleicht Backpacking macht oder auch eher mal in Entwicklungsländern unterwegs ist, wenn jemand sowas in der Anamnese hat, dann wird es häufig getestet. Aber meiner Erfahrung nach lohnt es sich tatsächlich auch bei Menschen, die wo man es gar nicht denken würde. Zum Beispiel in den USA gibt es einen Parasiten, der sehr, sehr häufig ist. Und ja, da würde jetzt in der Reiseanamnese niemand aufhorchen, dass das ein Land wäre, wo man eben nach Parasiten gucken müsste.
Ja, finde ich auch ein absolut spannendes Thema, weil ich finde, das ist so das Letzte, an was man denkt. Also ich persönlich, manchmal denke, Parasit, nee, sowas habe ich nicht. Aber also kommt, glaube ich, auch häufiger vor, als man denkt. Alleine auch schon, wenn man mit Tieren in Kontakt kommt. Lass mal einfach irgendwie nach Griechenland gehen. Ich weiß es nicht, ehrlicherweise, aber da hat man ja auch, kommt man ja auch oft mit Tieren, Straßenhunden, Straßenkatzen in Kontakt. Da weißt du ja auch nicht, was die Tiere haben. Ich meine, ich habe einen, wir haben Haustiere und da geht man ja auch ganz, ganz nah dran und kuschelt und so weiter. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, bis ich da mal drüber gelesen hatte und mir dachte, ja. Merkwürdig.
Also tatsächlich ist es so, die Parasiten werden meistens über Wasser oder über Lebensmittel übertragen. Also die für uns jetzt magen-darm-technisch interessant sind. Und Parasiten, die Tiere befallen, sind in vielen Fällen an das Tier angepasst und nicht an uns Menschen. Insofern, das ist eher der seltenere Fall, dass wir uns dann wirklich an Tieren anstecken. Also da ist Wasser und die Lebensmittel die viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir da uns etwas einfangen.
Okay, das ist schon mal sehr beruhigend. und dann geht natürlich noch eine zweite Frage bei mir auf. Ich kann zum Beispiel kein Gluten essen. Ich bekomme davon Verdauungsprobleme. Und du hast ja das Thema, du hast das Thema Zöliakie angesprochen. Soweit ich weiß, ist doch das, also ist die Diagnose Zöliakie sehr schwer, weil man über einen längeren Zeitraum sehr viel Gluten essen müsste, damit man es im Blut feststellen kann. Ist das richtig?
Genau. Also Zöliakie sollte man idealerweise über 3 Monate 10 Gramm Gluten am Tag zu sich genommen haben. Das entspricht grob 100 Gramm Nudeln oder 2 Scheiben Brot. Und viele Menschen, die Gluten nicht vertragen, haben das dann über die Zeit rausbekommen und essen diese Mengen an Gluten in der Regel nicht mehr. Und was ich auch leider häufig erlebe, ist, dass es Menschen gibt, die halt Gluten komplett weglassen. Und das aber dann vor einer Magenspiegelung oder vor einer Blutabnahme nicht angesprochen wird, dann wird die Spiegelung, die Blutabnahme durchgeführt und es heißt, sie haben keine Zöliakie. Wenn Gluten eine gewisse Zeit gemieden wird, kann es sein, dass diese Marker unauffällig sind, obwohl die Erkrankung da ist. Also insofern, das sollte einem bewusst sein, wenn man eine saubere Zöliakie-Diagnostik haben möchte, dann muss man auch davor eine ganze Zeit lang und nicht unwesentlich viel Gluten zu sich genommen haben.
Das finde ich nämlich so spannend, weil bei mir ich hatte auch dann eine Zeit lang einfach wie so Gelenkschmerzen am ganzen Körper und es wurde dann auf Zöliakie getestet und dann hat er gemeint, ja, das ist alles in Ordnung und ich habe den Arzt gefragt, dann nachträglich, weil ich wusste gar nicht, dass er es getestet hat, ich so, naja, ich esse kein Gluten, würde man das denn sehen? Und er so, nee, dann natürlich nicht. Ich so, gut. Hätte ich jetzt nicht nachgefragt, dann hätte ich mir gedacht, ja, ich habe safe kein Zöliakie. Ich werde es nie erfahren. Ich werde vielleicht irgendwann mal wenn ich mutig bin, wieder anfangen, Gluten zu essen. Aber bis dahin abwarten. Du hast ja schon angesprochen, was jetzt die meiste, also was am häufigsten die Ursache ist, also zumindest die, die du mitbekommst, SIBO. Aber jetzt im Allgemeinen, was glaubst du denn, warum so viele Leute an Reizdarm leiden und dann auch, warum so viele an SIBO leiden?
Ja, das ist ja ein Stück weit, das ist, also die Frage ist ja, ist, dass so viele an Reizdarm leiden, ist die Diagnose überhaupt erstmal korrekt oder gibt es halt einfach sehr viele Menschen, die an Dünndarmfehlbesiedlung leiden? Die Frage jetzt bezogen auf die Dünndarmfehlbesiedlung, warum leiden da so viele Menschen daran? Es ist so, dass wenn wir einen Magen-Darm-Infekt haben oder eine Lebensmittelvergiftung, dann ist jeder Zehnte, der sowas hat, hat danach ein Reizdarmsyndrom / Dünndarmfehlbesiedlung. Bedeutet, man kann sich ja mal durch überlegen, wie viele Magen-Darm-Infekte man in seinem Leben schon mal durch hatte. Die Wahrscheinlichkeit, dass man dann irgendwann sowas entwickelt, ist einfach statistisch gesehen recht hoch. Und daneben gibt es sehr, sehr viele andere Gründe, die dann auch zu einer Dünndarmfehlbesiedlung führen können. Jede Form von Bauchoperation kann zu Verwachsungen führen, Endometriose kann dazu führen, Medikamenteneinnahme, orale Hormoneinnahme, wie zum Beispiel auch die Pille begünstigen das, Antibiotikaeinnahme begünstigt das. Um wirklich nur mal ein ganz kleines bisschen was an Diagnosen oder Gründe zu nennen, warum eine Dünndarmfehlbesiedlung entstehen kann. Und dann ist natürlich noch ein Riesengrund Stress. Stress führt dazu, dass unsere Darmeigenbewegung, unsere Motilität geringer wird. Und das ist einer der Hauptgründe, diese niedrigere Flussgeschwindigkeit im Darm, warum sich Bakterien ansiedeln können. Also das heißt, ein Stück weit ist auch unser moderner Lebensstil, der da zusätzlich nochmal on top kommt und dazu führt, dass wir eine Dünndarmfehlbesiedlung bekommen können.
Wenn ich jetzt mit ausschlaggebenden Symptomen zu kämpfen habe, also ich möchte jetzt einmal so den Weg durchgehen von ich gehe zum Arzt bis zur Diagnose und weitere Behandlung. Ich habe jetzt diese Probleme und habe das Glück, ich bekomme einen Termin bei dir. Da muss man wahrscheinlich sehr großes Glück haben. Aber wie würdest du dann vorgehen? Man hat den Ersttermin und wie geht es dann weiter?
Und du kommst jetzt einfach nur mit Reizdarmbeschwerden und weißt sonst noch nicht weiter, oder?
Richtig, also man hat, sagen wir es mal so, man hat so Standardtests schon gemacht. Sagen wir mal, man hat sich angeschaut, ob man eine Histaminintoleranz hat, eine Fructoseintoleranz, Glutenunverträglichkeit und Laktoseunverträglichkeit. Das hat man schon mal erledigt. Da kam jetzt nichts bei raus.
Okay, also dann würde ich im Prinzip erstmal mir dann Überblick verschaffen über die ganzen Untersuchungen, würde in meiner Liste abhaken, was an Diagnostik schon gelaufen ist. Und dann ist für mich erstmal entscheidend, welche Beschwerden hat der Patient, seit wann hat er die, gab es irgendeinen auslösenden Faktor und in welchem Abstand zum Beispiel oder in welcher Relation tritt das mit dem Essen auf? Hat das Essen überhaupt keine Auswirkung oder kommt das immer nach dem Essen? Ist das, dass es tagsüber sich aufbaut und in der Nacht wird es besser? Und dann differenziere ich für mich durch, in welche Richtung das gehen könnte. Und angenommen, es wurde jetzt alles diagnostiziert, außer Dünndarmfehlbesiedlung, würde ich demjenigen einen Atemtest mitgeben, wenn die Symptomatik passt. Und was ich aber in vielen Fällen auch mache, ist, dass ich eine Mikrobiomanalyse mache, das heißt, dass ich mir die Bakterien im Dickdarm anschaue. Im Dickdarm gehören die hin, da haben wir Milliarden von Bakterien und dieses Gleichgewicht ist auch etwas, was unsere Darmgesundheit ganz, ganz essentiell mitformt und verantwortlich ist. Und das ist eine Säule von 5 Säulen, die dann zur Darmgesundheit gehören. Angenommen, wir diagnostizieren alles durch, wir können wirklich eine Diagnose nach der anderen ausschließen, wir haben wirklich einen klassischen Reizdarmpatienten, dann geht es halt darum, dass diese 5 Säulen bestmöglich aufgestellt sind. Das ist auf der einen Seite eben das Gleichgewicht der guten und schlechten Bakterien im Darm, dass die Darmschleimhaut intakt ist, kein sogenanntes Leaky Gut, undichtes Darmsyndrom vorliegt. Es geht aber auch ganz viel darum, was essen wir und wie essen wir. Essen wir in Ruhe, essen wir mit 4 bis 5 Stunden Pausen zwischen den Mahlzeiten, essen wir spät abends oder lassen wir immer das Frühstück weg, weil wir keine Zeit haben. Das sind dann Faktoren, die mit einfließen. Bewegen wir uns? Wie ist die Schlafhygiene? und wie ist unsere, ja, unsere Stressbelastung. Ja, das ist ja, es gibt eine relative und eine absolute Stressbelastung. Es gibt Menschen, die haben wahnsinnig viel eigentlich zu tun, ja, und sind aber relativ ausgeglichen, weil die dann eine gute Resilienz haben, eine gute Abwehrstärke. Und es gibt Menschen, die haben jetzt nach objektiven Kriterien gar nicht so wahnsinnig viel Belastungen, sind aber innerlich permanent angespannt. Und auch sowas fließt dann mit ein, um zu gucken, dass wir eben bei diesen 5 Säulen bestmöglich eines nach dem anderen optimieren. Und meistens verbessert sich dadurch halt dann auch das Gesamtbefinden und die Verdauungsbeschwerden können dann sich langsam zurückbilden.
Ich möchte jetzt noch einmal kurz vor der Diagnose SIBO einspringen. Ab wann, beziehungsweise ist eine Magen-Darm-Spiegelung, ist die verpflichtend? Also sollte man die auf jeden Fall machen, bevor man dann sagt, okay, es ist ein Reizdarm?
Verpflichtend ist sie nach der Leitlinie nur dann, wenn jemand unter Durchfall leidet.
Okay.
Bei Verstopfungspatienten ist es nicht unbedingt verpflichtend. Ich persönlich habe es allerdings lieber, weil es gibt sehr viele Erkrankungen, die wir einfach mit einer Magen- und Darmspiegelung ausschließen können. Und das gibt sowohl auf der Seite des Patienten als auch des Therapeuten einfach eine sehr hohe Sicherheit.
Okay, ja, weil ich glaube, das ist tatsächlich für viele eine Hemmschwelle. Man muss sich da etwas hingeben, was man nicht kontrollieren kann. So würde ich es jetzt sehen. Ich persönlich, wenn ich jetzt von mir ausgehen würde, ich hätte ein bisschen Muffelsausen davor. Wie kann man sich das vorstellen? Muss man dann, also man wird sediert wahrscheinlich, man schläft und dann kriegt man aber eigentlich auch gar nichts mehr mit.
Genau, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, aber den Punkt, den du gerade mit dem Kontrollverlust angesprochen hast, ich glaube, das können viele unserer Darmpatienten nachvollziehen. Ich habe ja wirklich mit sehr, sehr vielen Menschen mit Verdauungsbeschwerden zu tun und insgesamt ist so der Typus des klassischen Verdauungspatienten schon eher so sehr genau, auch ein Tick Hang zum Perfektionismus, also möchte es auch richtig gut machen und er hat auch sehr, sehr gerne die Kontrolle über alles, weil darum geht es ja letzten Endes auch beim Reizdarm. Das ist dieser Kontrollverlust über seinen Darm, was viele extrem belastet. Und insofern ist genau dieser Kontrollverlust, den wir bei einer Narkose oder Sedierung, Dämmerschlaf haben, tatsächlich für einige ein Thema. Es ist so, man kann theoretisch auch eine Magen- und Darmspiegelung ohne Dämmerschlaf machen. Das ist definitiv möglich. In meiner Klinikzeit haben wir das auch tatsächlich gemacht. Nicht oft, weil es eigentlich tatsächlich niemandem so wirklich dient, außer dass der Patient halt direkt danach fit ist und wieder Auto fahren kann. Aber ich empfinde tatsächlich die Magen- und Darmspiegelung sehr viel angenehmer, wenn eben der Dämmerschlaf eingeleitet wurde. Auch für den Therapeuten ist es halt einfach ein angenehmeres Setting, weil einfach sauberer gearbeitet werden kann. Ansonsten muss man schon darauf achten, wie gerade bei der Magenspiegelung, wo der Schlauch an der Luftröhre vorbeigeht, wie veratmet das der Patient, ist der unruhig, nervös oder sowas. An sich sind diese Spiegelungen sowas von routiniert und einfach mittlerweile. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht, oder da ist die Vorstellung davon oft viel schlimmer, als es dann wirklich ist. Und die Geräte und die Therapeuten sind mittlerweile da einfach sehr, sehr erfahren. Der Dämmerschlaf ist im Prinzip ein Drittel einer Vollnarkose. Und bei einer Vollnarkose kriegt man noch 2 andere Medikamente. Und ja, wenn das Mittel einfließt, ist man ziemlich schnell im Land der Träume. Beziehungsweise, ja, man träumt nicht wirklich, man vergisst alles.
Ja, ja. Ja, spannend. Witzig, ich muss jetzt gerade selbst ein bisschen schmunzeln, weil du gesagt hast, bei der Magenspiegelung wird von oben eingeführt, der Schlauch. War dann so, stimmt ja, macht ja Sinn. Wird ja nicht von hinten eingeführt und geht dann bis nach ganz vorne durch.
Das wäre ein langer Weg, ja.
Kann man die auch, also könnte man rein theoretisch eine Magen- und eine Darmspiegelung gleichzeitig machen?
Ja, das wird ganz häufig gemacht. Dann muss man halt einmal oben rein und mit einem anderen Gerät dann unten rein.
Ja, okay. Ja, auf jeden Fall sehr interessantes Thema, weil ich glaube, damit hat in der Familie auf jeden Fall mindestens einmal im Leben irgendjemand was mit zu tun. Und ich finde es immer sehr, also wie du schon gesagt hast, dieser Kontrollverlust, das ist für mich immer auch ein wahnsinniges Thema. Und finde ich auch sehr interessant, dass das so ein Typus ist von Reizdarmpatienten. Jetzt habe ich noch eine weitere Frage, weil du hast angesprochen gehabt, dass eine Essenspause so wichtig ist. Ich kenne ja diese Essenspausen, die werden ja ganz oft bei Diäten auch empfohlen. Dass man quasi bei Diäten auf jeden Fall 4 bis 5 Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten haben sollte. Jetzt hast du gesagt, das ist auch wichtig bei der Darmgesundheit, also beziehungsweise um quasi wieder dafür zu sorgen, dass dein Darm sich gesünder verhält. Was ist denn da der Mechanismus, der dahinter steckt?
Unser Darm muss ja mit allen möglichen Bakterien und Viren auch klarkommen, die nicht in den Bauch gehören. Und er muss den Speisebrei vorwärts betreiben. Und dafür gibt es Reinigungswellen, Reinigungskomplexe, die durch den Darm eben laufen. Und die laufen nur durch den Darm, wenn wir mindestens 90 Minuten nüchtern waren. Das heißt, wenn wir 4 bis 5 Stunden zwischen den Mahlzeiten Pause haben, dann haben wir die Chance, 2 bis 3 von diesen Reinigungswellen mitzunehmen, die dann Speisebrei inklusive aller möglichen Erreger eben vorwärts transportiert. Und es ist tatsächlich so, auch wenn wir nur ein paar Nüsse oder Kekse zwischendurch snacken, dann hört diese Reinigungswelle für mindestens 90 Minuten auf. Und das ist der Grund, warum das so eklatant wichtig ist, diese Pausen einzuhalten, damit der Darm sich einfach gründlich reinigen kann. Und auch tatsächlich das Magenknurren, was wir oft als Hunger interpretieren, ist tatsächlich eigentlich nur der normale Ausdruck von diesen Reinigungswellen. Insofern, wenn wir schon lange keinen Magenknurren mehr hatten, ist das vielleicht ein Indiz, dass es sich manchmal lohnen würde, die Essenspausen zu verlängern. Das ist nicht der einzige Grund, aber das ist mit der wichtigste Grund. Und das wiederum ist auch einer der Hauptgründe, warum eine Dünndarmfehlbesiedlung sich eben ansiedeln kann. Das ist immer diese Flussgeschwindigkeit durch den Darm, wie schnell wird da was durchtransportiert. Und da sind diese Reinigungswellen ganz essentiell. Umgekehrt, wir sind ja von unserem Körper und von unserer Physiologie Neandertaler. Es gab früher nicht permanent Snacks. Ja, das gab es vielleicht mal in besonderen Phasen im Jahr, wo dann Erntezeit ist oder wo halt die ganzen Früchte reif sind, wo man das relativ leicht hatten. Aber der normale Weg war erstmal, wir mussten eine ganze Zeit lang umherwandern, wir mussten auf die Jagd gehen, wir mussten irgendwo bestimmtes hinlaufen, hinklettern, um unsere Nahrung zu beschaffen. Und dieses permanente Snackverhalten ist halt erst seit unserer modernen Gesellschaft überhaupt möglich. Und darauf ist unser Magen-Darm-Trakt und unser ganzer Körper halt einfach nicht ausgerichtet.
Verrückt. Wahnsinnig interessant, weil das würde ja ein Lifestyle-Problem noch problematischer gestalten. Wenn wir jetzt mal auf Zucker schauen. Zucker ist wahrscheinlich die weitverbreitetste Droge auf der ganzen Welt. Allerdings ist es ja auch so, dass Zucker uns ein wahnsinnig gutes Gefühl gibt. Zucker ist in den meisten Snacks enthalten. Und Zucker, wenn wir uns wirklich nur auf reine Süße konzentrieren, lässt ja unser Blutzuckerspiegel sehr schnell in die Höhe treiben. Aber halt sehr schnell auch wieder in die Tiefe treiben, was wiederum zu Hunger, ich nenne es jetzt mal Hunger in Anführungszeichen, Appetit führt. Das heißt, man ist ja wie so ein kleiner Teufelskreis und wenn dann noch dazu kommt, dass dieser Teufelskreis triggert, dass man immer wieder und öfter snackt, wir dann auch noch unsere quasi diese Dünndarmfehlbesiedlung begünstigen, ja Halleluja, dann brauchen wir uns ja auch nicht wundern, dass sehr, sehr viele in diesen Strudel reinreiten sozusagen.
Genau, weil, das kann man sich gut vorstellen, wenn man jetzt das hat, man hat den chronischen Stress, den wir in der modernen Gesellschaft hat, wir haben die Antibiotika-Einnahme, nur mal um diese drei zu nennen, dann ist klar, warum Darmgesundheit mittlerweile so ein Riesenthema geworden ist.
Absolut. Ich bin mir nicht sicher, ob du das auch schon angesprochen hattest, aber wie sieht es denn eigentlich mit Hormonen aus? Werden die auch gecheckt?
Die werden tatsächlich bei mir auch gecheckt, nicht regelhaft gleich am Anfang, aber es ist so, dass gerade bei Frauen die weiblichen Hormone haben einen erheblichen Einfluss auf unsere Verdauung. Und zum Beispiel das Thema Östrogen. Östrogen wird vom Körper gebildet und muss über entsprechende Enzyme wieder abgebaut werden. Und wir haben viele Umweltstoffe, gerade plastikähnliche Stoffe oder Weichmacher, die östrogenähnlich sind. Das heißt, die müssen den gleichen Abbauweg nehmen wie unser Östrogen. Und dann gibt es nicht selten einen Stau beim Abbau. Das bedeutet, dass Östrogen und die anderen Stoffe um den Abbau konkurrieren. Und was passiert? Das Östrogen steigt an und das Ganze nennt man dann Östrogendominanz. Und die Östrogendominanz kann zum Beispiel sich auch mit einem Blähbauch zeigen. Also auch hier wieder ein modernes Problem, was durchaus sich durch Verdauungsbeschwerden zeigen kann.
Ich glaube, man darf auch nicht verwechseln, über den Zyklus hinweg haben wir Frauen ja auch wirklich mal Blähbauch, Verstopfung, Durchfall. Also das ist tatsächlich mein ganz normaler Zyklus, baut sich auf mit zum Ende hin. Ich habe auf einmal einen Blähbauch. Gut, bei mir sind es tatsächlich hormonelle Ungleichgewichte. Ich habe dann auch Wassereinlagerungen, ich habe das klassische PMS, aber ist auch definitiv stressbedingt. Ich weiß ja, was ich ändern könnte, sollte und müsste. Geht halt manchmal nicht. Schande über mein Haupt. Aber gut, dass ich es gerade ausgesprochen habe, im nächsten Zyklus wird es geändert. Jedenfalls kommen dann die Verstopfungen und dann, sobald die Tage starten, dann kommt eher, ich würde es jetzt mal Durchfall sogar bezeichnen. Und ich glaube, man muss das selbst erstmal erkennen. Weil wenn man nicht darauf achtet, dass man als Frau vielleicht einen Zyklus anfangen sollte zu denken, dann denkt man, man hat ein Problem, was von sonst woher kommt. Was habe ich gestern gegessen? Was war da falsch? Was könnte das sein? Also man wird erstmal verrückt, bis man versteht, ah, okay, verrückt, das ist mein Zyklus und ich muss mich einfach dementsprechend auch verhalten. Lass es einfach kurz vor der Periode eine Hose tragen, die 2 Nummern größer ist. Weil was bringt es mir, wenn ich Bauchprobleme oder Magenprobleme habe und dann auch noch eine zu enge Hose anziehe? Nichts, außer dass es noch schlimmer wird und ich mir denke, was soll ich tun? Ich muss jetzt irgendwas. Und dann fängt man an zu googeln, um irgendwas rauszufinden, um was kann ich jetzt machen. Und dann ist natürlich der nächste Punkt wieder, vielleicht habe ich einen Reizdarm.
Genau, also das ist nicht so selten, dass ich Patienten habe, die wirklich verzweifelt sind, weil eben das Erste, was wir machen, wenn wir Verdauungsbeschwerden haben, wir versuchen irgendwie den Grund in der Nahrung zu finden. Und es gibt einfach halt doch darüber hinausgehend sehr viel andere Gründe, die halt die Verdauungsbeschwerden auch mit begünstigen können. Du hast gerade übrigens wahrscheinlich so das Paradebeispiel von dem Hormonproblemen mit der Verdauung. Also du hast alle 3 Phasen, die es geben kann, während der Periode genannt. Sollte allerdings wirklich tatsächlich nicht der Normalfall sein, ist in meinen Augen eher ein Zeichen, dass da tatsächlich was nicht ganz stimmt. Die Tendenzen, die wird es immer geben im weiblichen Zyklus, aber in der Ausprägung sollte es meines Erachtens tatsächlich eher die Ausnahme sein.
Ja, definitiv kann ich auch absolut zustimmen. Das Verrückte ist ja, ich weiß auch teilweise, woran es liegt, aber ich habe natürlich auch, ich habe auch Ursachen, die ich nicht so einfach bekämpfen kann, die das begünstigen. Deswegen bin ich so ein Teil schon dran gewöhnt. Aber ja, das ist sehr, sehr wichtig, vor allem für Frauen zu hören, dass Regelschmerzen meistens eine Ursache haben und nicht normal sind, weil die werden ja ganz oft auch normalisiert. Das hat ja schon angefangen, wo ich klein war. Ja, die Bauchschmerzen sind normal. In meinem Fall waren sie einfach nicht normal. Das sollte abgeklärt werden. Und da kann man auch tatsächlich was dagegen tun. Also es sind auch keine Hausmittelchen, die man dafür macht, also dazu verwenden kann. Beziehungsweise Hausmittelchen klingt jetzt zu einfach, aber es gibt verschiedene, sagen wir mal, aus der Kräuterapotheke gibt es gute Helferlein.
Die da unterstützend wirken können, genau.
Ja, absolut. Da sind wir jetzt auch gleich bei einem, bei meiner nächsten Frage. Also, ich habe ja schon mehrfach erwähnt, es ist super schwer, bei dir einen Termin zu bekommen, aber es ist ja auch allgemein sehr, sehr schwer, einen Spezialisten auf dem Gebiet zu finden. Was würdest du, und was wir auch schon angesprochen haben, meistens wird einfach zu schnell gesagt, ich habe Reizdarm, es sollten erstmal ganz, ganz viele Sachen ausgeschlossen werden. Was würdest du denn jetzt im ersten Schritt jemanden empfehlen, was er tun könnte von zu Hause aus, sagen wir es jetzt mal so. Gibt es da irgendwas, so das ein oder andere Hausmittel, was man mal testen oder ausprobieren könnte? Oder bist du doch eher der Meinung, nee, direkt zum Arzt?
Also abgeklärt werden sollte das auf jeden Fall. Das ja, ist auf jeden Fall Nummer 1. Ideal ist es, wenn man sich selber auch ein Stück weit informiert, in welche Richtung kann das gehen. Ist aufwendig, ist eigentlich die Aufgabe von uns Ärzten, aber dann kann man so ein bisschen abschätzen, ob bei der Diagnostik eben an alles gedacht wurde. Und das ist halt leider tatsächlich gerade, was das Reizdarmsyndrom angeht, nicht immer der Fall, dass dann eben halt so breit geschaut wird, wie es idealerweise gemacht werden sollte. Also das halte ich da die Selbstedukation in dem Thema Verdauungsbeschwerden leider für relativ wichtig. Also Selbstedukation ist, dass man sich selber ein Wissen aneignet, um kompetent zu sein in seinen Beschwerden, in seiner Erkrankung. Das wäre für mich Nummer 1, weil dann ist man auch ein kompetenterer Gesprächspartner mit den Therapeuten. Und was schon gemacht werden kann, ist zum Beispiel, dass man mal Flohsamenschalen ausprobiert. Bei Flohsamenschalen, das sind unlösliche, das sind lösliche Ballaststoffe, die aber sehr quellfähig sind. Das heißt, sie nehmen gerne Wasser auf und sowohl bei der Verstopfung als auch beim Durchfall wirken die stuhlregulierend. Das heißt, egal, ob es in die eine oder in die andere Richtung ist, Flohsamenschalen können hier eine Erleichterung bringen. Wichtig bei den Flohsamenschalen ist, dass genügend dazu getrunken wird, weil wenn man jetzt Flohsamenschalen zu sich nimmt und zum Beispiel auch schon unter Verstopfung leidet und wenig trinkt, dann würde das das Ganze noch kompakter machen. Mhm. Ansonsten, was immer tatsächlich auch gut geht, ist Fenchel, Anis, Kümmel. Das sind Kräuter, die typischerweise entkrampfend, entblähend wirken können. Hier ist es wichtig, dass eben zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt einen Tee besorgt, der Tee nicht in losen Beuteln daherkommt, sondern idealerweise aus der Apotheke, wo jedes Beutelchen einzeln abgepackt ist, weil wenn ihr in der Apotheke einen Tee besorgt, ist der Wirkstoff oder die Menge an Wirkstoff garantiert. Und wenn das Ganze jetzt in einem losen Beutel daherkommt, der nicht verpackt ist, dann sind die Wirkstoffe oft kaputt oxidiert, also die sind einfach durch den Kontakt mit dem Sauerstoff, sind die dann kaputt gegangen. Was auch geht, ist, dass man sich frische Biokräuter besorgt in getrockneter Form in den Mixer. Also man besorgt sich Fenchelsamen komplett, Anissamen komplett und Kümmel komplett, haut die durch den Mixer und gießt die dann auf. Dann hat man auch noch sehr, sehr viele ätherische Öle, finde ich auch sehr angenehm. Und was auch noch ein gutes Mittel gerade gegen Krämpfe sein kann, ist Richtung Pfefferminz zu gehen. Das wären jetzt mal spontan Sachen, die mir einfallen, um dem Ganzen eine gewisse Erleichterung bringen zu können. Und was auch immer funktioniert oder was nicht immer funktioniert, aber immer Teil der Lösung sein kann, ist zu schauen, habe ich mich regelmäßig bewegt, habe ich 2 bis 3 Mal die Woche von mir aus gerne einen leichten Sport gemacht. Achte ich auf meine Schlafhygiene, achte ich darauf, dass ich einigermaßen genug geschlafen habe. Und wenn ihr merkt, ihr seid permanent belastet und gestresst, sucht euch da Hilfe, Unterstützung. Das hat meistens einen Grund, dass wir uns permanent gestresst und belastet fühlen. Und durch die Spiegelung von einer Person im Außen ist es häufiger leichter zu erkennen, wo die Stellschrauben im Leben sind, dass wir das eben regulieren können. Manche Sachen können wir nicht beeinflussen, wenn wir Eltern haben, die wir pflegen müssen, wenn wir kleine Kinder haben, selbstständig sind, you name it, dann können wir manche Dinge nicht beeinflussen, aber manche Aspekte können wir wiederum beeinflussen und da hilft es eben halt mal auch vielleicht der Blick von außen, um das leichter zu erkennen.
Absolut. Also vor allem den Fenchel, Kümmel, Anis-Tee kann ich zu 100% unterschreiben. Habe ich auch schon so vielen Leuten empfohlen. Das wirkt teilweise Wunder. Es ist wirklich faszinierend, wie die Natur einem da Hilfsmittel bereitstellt, ohne dass wir sie sehen. Weil der Fenchel-Kümmel-Anis-Tee, muss man ja auch dazu sagen, ist als Kind nicht sehr beliebt. Also ich habe lange, lange Zeit gebraucht, bis ich mich wieder an diesen Tee rangewagt habe. Und seitdem liebe ich ihn. Aber ja, auch was das Stressthema angeht, was man vielleicht auch nicht vergessen sollte, sind manchmal auch so die kleinsten Dinge, die man im Alltag ändern kann, beziehungsweise mit denen man vielleicht auch mal anfangen sollte, dass man sich in der Früh einfach mal 2 bis 3 Minuten Zeit nimmt, vielleicht mit einem Kaffee vor sich stehend und Atemübungen macht. Es gibt eine Atemübung, die kann ich zum Beispiel empfehlen, um wirklich mal aus so gestressten Situationen für einen Moment rauszukommen. Ich atme mal 4-mal ein, und ich schaue währenddessen ein Fenster an und gehe zur einen Ecke, halte 4 Sekunden die Luft an, gehe dann zur anderen Ecke 4 Sekunden, atme aus, halte da wieder die Luft an 4 Sekunden und das beruhigt. Kann ich sehr empfehlen, mal auszuprobieren. Ist am Anfang vielleicht auch ein bisschen Übung mit Luft anhalten und so weiter.
Genau, gibt auch gute Apps, die einen da unterstützen können tatsächlich. Gerade Atemübungen finde ich auch sehr genial und kriegen viele von meinen Patienten als Hausaufgabe mit. Weil wir darüber auch eine Verbindung in unser vegetatives, unterbewusstes Nervensystem schaffen können.
Jetzt gibt es ja noch eine Sache, die ich hier ganz gerne Leuten ans Herz legen wollen würde. Vielleicht hört sich auch der eine oder andere Health Coach oder Mediziner diesen Podcast an. Thomas, du hast da ja eine Akademie mit aufgebaut. Magst du mal ganz kurz sagen, was es da geht?
Genau, also ich habe aufgrund der großen Nachfrage zu dem Thema Dünndarmfehlbesiedlung einen Online-Kurs mittlerweile ja veröffentlicht, in den ich mein ganzes Wissen, die ganzen Studien, die ich über die Jahre gesammelt habe, reingepackt habe und die sich insbesondere an ja, Therapeuten richtet. Das heißt, man muss einen medizinischen Background in irgendeiner Form haben oder therapeutisch aktiv sein, um daran teilnehmen zu dürfen. Und da erfährt man alles wirklich rund um das Thema Dünndarmfehlbesiedlung von Anfang, wie funktioniert unser Dünndarm, bis darüber, wie kann man Atemtests interpretieren und was gibt es für Mittel, um dann auch therapeutisch aktiv zu werden. Und wir haben jetzt schon mittlerweile über 100 Menschen darin ausgebildet und die Rückmeldungen sind zum Glück wirklich sehr, sehr gut. Und ich freue mich einfach dafür, damit einen großen Beitrag teilen zu können, um ja mehr Menschen einen Zugang zu einer ganzheitlichen Darmgesundheit zu ermöglichen.
Wie lange dauert das? Also wie lange dauert dieser Online-Kurs? Ist das so ein, jeden Monat kommt immer wieder was Neues oder ist es tatsächlich so ein Kurs, den man absolvieren kann, dass man einen Anfang und ein Ende hat?
Das hängt davon ab, wie schnell du dich da durcharbeitest, aber wenn du sehr ambitioniert bist, kriegst du das in einem, könntest du das in einem Tag durchmachen. Wobei ich es nicht empfehlen würde, weil die Menge an Stoff also schon sehr kompakt und komprimiert ist. Das heißt, ich würde empfehlen, dass man ja, das Ganze in halbstündige oder stündige Abschnitte unterteilt und dann kann man das innerhalb von, ja, sag ich mal, 4 bis 6 Tagen sehr, sehr gut durcharbeiten. Man kann es sich immer wieder anhören, man hat 12 Monate Zugriff darauf und man kriegt alle wichtigen Punkte auch nochmal als Handouts zum Runterladen. Man kriegt Ernährungstabellen, die man auch aushändigen kann. Insofern ist man in meinen Augen danach ready to go.
Blöde Frage, aber jetzt so als Laie, also jemand, der nicht im medizinischen Bereich arbeitet oder im therapeutischen Bereich, hat man überhaupt die Möglichkeit, da ranzukommen?
An meinen Kurs tatsächlich nicht. Ich habe das als, ich habe den speziell so aufgebaut, dass er sich halt an den Fachkreis wendet. Da kann ich halt nochmal intensiver über die Therapiemöglichkeiten und diagnostischen Möglichkeiten sprechen. Und insofern, ja, leider nicht. Was funktioniert ist, wenn jemand in der Ausbildung zum Beispiel im Studium für Medizin ist oder in der Heilpraktiker-Ausbildung, sowas geht auch tatsächlich dann schon. Aber wenn jetzt gar kein Bezugspunkt zu einer medizinischen Background ist, dann ja, muss ich leider sagen, ist der Kurs nicht für euch.
Was nicht ist, kann ja auch irgendwann mal noch werden, oder Thomas?
Absolut, ja. Nee, das ich habe das auf dem Schirm, aber tatsächlich, ich denke, ich kann mehr Menschen erreichen oder mehr Menschen eine Unterstützung anbieten, wenn wir Therapeuten ausbilden, weil der Therapeut ja dann auch wiederum mehr Menschen unterstützen kann. Insofern habe ich gedacht, dass ich damit einen effektiveren Weg habe, um mehr Menschen da zur Darmgesundheit eine Unterstützung anbieten zu können.
Absolut. Und ich meine, das ist jetzt auch eine Ansage, das ist jetzt nicht, dass man hier irgendwie ein halbes Jahr seiner Lebenszeit opfern muss. Nein, gar nicht. Von daher sollte das wirklich eigentlich fast jeder mal machen, der in dem Bereich arbeitet, weil ich auch aus Erfahrung sprechen kann, das hätte mir einiges an Probleme erspart, wenn die Ärzte, bei denen ich war, dieses Know-how gehabt hätten. Und ich war heilfroh, als ich dich kennengelernt habe. Deswegen, ja, allerhöchste Empfehlung.
Nicht einfach also vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle nochmal für das Kompliment. Vielleicht einen wichtigen Aspekt, den ich so noch nicht angesprochen habe, warum es tatsächlich extrem relevant ist, dass man sich als Therapeut damit auskennt. Wir gehen auch wieder konservativ geschätzt davon, dass 11% der Menschen an einer Dünndarmfehlbesiedlung leiden. Das heißt jeder Zehnte. Und wenn man das prozentual auf die Patienten, die mit Verdauungsbeschwerden zu einem kommen, runterrechnet, ist die Prozentzahl nochmal höher. Und insofern ist das Thema super, super relevant, weil es jedem Therapeuten, der mit Verdauungsbeschwerden arbeitet, über den Weg laufen wird, ob ihm das bewusst ist oder nicht. Aber wenn ihm das nicht bewusst ist, und das war mir auch viele Jahre natürlich nicht bewusst, weil so alt ist das Thema noch nicht, dann gibt es einfach eine Patientengruppe mit reizdarmähnlichen Beschwerden, denen man nicht helfen kann und die vielleicht sogar im Umkehrschluss mit klassisch Probiotika oder Präbiotika sogar eine Verschlechterung erleben und wir die nicht erklären können. Und wenn wir einfach das Bewusstsein für diese Thematik haben, dann können wir einer sehr großen Patientengruppe nochmal viel kompetenter und einfacher tatsächlich in vielen Fällen helfen.
Jetzt muss ich dich einfach auch noch fragen, das ist dann auch wirklich meine allerletzte Frage, aber weil du es gerade erwähnt hast, Probiotika. Der Markt ist ja mittlerweile riesig. Wenn ich mich daran erinnere, als wir vor, ich bin mir gar nicht mal sicher, waren es vor 4 Jahren, als wir damals mit dir zusammen auch mal über das Thema gesprochen hatten. Da haben Feli und ich, glaube ich, auch eine Mikrobiomanalyse gemacht und haben dann danach über Probiotika gesprochen gehabt, also privat.
Ich denke, das ist schon sehr, sehr viel länger her, wenn ich ehrlich bin. Mein Sohn ist jetzt fast 3 Jahre und es war schon einige Jahre davor, ja. Wir kennen uns schon einen Moment.
Ja, absolut. Und was sich in dieser Zeit auf dem Probiotikamarkt getan hat, wow, wirklich einfach nur wow. Es ist eine Reizüberflutung, da kommen wir von Reizdarm zur Reizüberflutung. Was würdest denn du da raten bei Probiotika? Beziehungsweise fangen wir mal einfach an, findest du es gut oder schlecht?
Weder noch, richtig eingesetzt, ist es super. Bei den Probiotikern habe ich für mich mehrere Regeln, auf die ich achte. Und die Hauptregel ist, dass die Bakterien klar benannt sind. Das bedeutet, dass ich kein Probiotikum aufschreibe, wo nur Lactobacillus reuteri draufsteht. Oder Bifidobacterium oder you name it. Sondern die müssen hinten dran eine Zahl haben.
Okay.
Und das haben die allermeisten Probiotika auf dem Markt mittlerweile nicht. Und ohne dass diese Zahl hinten dran steht, können wir nicht sagen, was dieses Bakterium wirklich macht. Diese Zahl da hinten bedeutet, dass ich genau weiß, es ist Lactobacillus reuteri und genau diese kleine Familie ist das und bei der weiß ich, die hat positive Eigenschaften auf unseren Darm. Wenn diese Zahl dahinter nicht steht, dann ist das genauso, wie wenn ich sagen würde, jeder Deutsche ist ein guter Ingenieur. Es gibt Deutsche, die gute Ingenieure sind, aber es gibt auch viele Deutsche, die wahrscheinlich keine guten Ingenieure wären. Und so ist das bei vielen Probiotika. Das ist tatsächlich mein Hauptaugenmerk. Und wenn wir nur diese Regel anwenden, schrumpft der Probiotikamarkt sehr stark zusammen.
Naja, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anhaltspunkt. Da habe ich noch gar nicht richtig drauf geachtet. Und würdest du dann im Allgemeinen auch sagen, man sollte nicht auf eigene Faust Probiotika einnehmen? Oder, weil ich meine, die wenigsten lesen sich ja dann durch, wozu jetzt dieser bestimmte Bakterienstamm ist. Oder wie siehst du das? Kann man da auch mal getrost zugreifen? Wenn jetzt da, sagen wir mal, die Zahlen stehen jetzt drauf.
Soll ich also dann es einfach ist ja mal so, dass wenn oder? Die Zahlen draufstehen, dann dürfen die Firmen auch meistens tatsächlich ein Stück weit beschreiben, wofür sie das Probiotikum empfehlen. Okay. Ja, weil sie haben ja den Nutzen ein Stück weit auch nachgewiesen. Und ich denke, in den meisten Fällen kann man sowas auch dann durchaus mal nehmen. Man darf sich aber auch nicht wundern, wenn es einem vielleicht mal danach schlechter geht. Weil wenn wir zum Beispiel jetzt gerade die Dünndarmfehlbesiedlung nehmen, hier werden häufig Probiotika nicht vertragen, weil die Bakterien dann anfangen, sich gegenseitig im Dünndarm zu bekämpfen mit mehr Gasbildung und mehr Verdauungsbeschwerden. Und hier werden die meisten Probiotika einfach nicht toleriert. Und sowas, ja, kann durchaus auch mal vorkommen. Aber es ist in der Regel jetzt, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Regel ist es so, dass es jetzt für die meisten keine Katastrophe wäre, auch sowas mal auszuprobieren. Was aber auch einem bewusst sein sollte, Probiotika siedeln sich nicht im Darm an. Das heißt, die fliegen nach der Einnahme nach 7 bis 14 Tage ungefähr wieder raus. Das ist quasi wie wenn man einen Putztrupp oder einen Renovierungstrupp durch den Darm geschickt hat. Danach ist der Darm dann auch mal wieder schöner renoviert, ja, aber es bleibt nicht. Und dementsprechend macht es ab einem gewissen Punkt in meinen Augen schon Sinn, sich jemanden zu suchen, der damit halt einfach viel Erfahrung hat, wie man einen Darmaufbau, dieses Wort hängt mir schon ein bisschen zum Hals raus, weil es jeder in den Mund nimmt, aber auch wirklich einen Darmaufbau betreibt, ja, wo man eben halt möglichst langfristig die Bakterien verändert hat, sodass wir ein stabileres Ökosystem im Darm haben, was sich idealerweise mit einer gesunden Ernährung und gesunden Lebensstil stabil und gesund hält.
Ja, absolut. Das ist ja wie zum Beispiel eine Fastenkur. Dieses Wort, wenn ich das höre, kriege ich auch erstmal einen Schauer über den Rücken, weil es da auch so viele Auslegungen gibt. Saftfasten, don't do it. Buchinger Fasten, do it. Aber halt auch richtiges Buchinger Fasten. Da mit Einläufen, mit bewusst an die Lebensmittel rangehen und dein Trinken musst du quasi essen. Also ganz anderes Thema. Deswegen auch Darmaufbau, ganz anderes Thema. Und das finde ich auch ein sehr interessanter Punkt, weil das wissen, glaube ich, die wenigsten, dass sich diese die Probiotika nicht ansiedeln.
Darmbakterien. Genau, das wird ja auch anders propagiert. Das ist ja eigentlich, du hörst überall, Darmaufbau, nimmst du Probiotika, perfekt. Aber für mich ist ein Aufbau halt etwas, ja, wenn ich was aufbaue, dann sollte es danach auch stehen bleiben und nicht wieder in sich zusammenbröseln.
Ja, total. Ja, Thomas, es war wahnsinnig spannend. Es gäbe noch bestimmt 20 weitere Fragen, die ich dir gerne stellen wollen würde, aber wir können ja auch gerne mal ein Part 2 draus machen, wenn du Lust und Zeit hast. Es haben sich tatsächlich noch ein paar Fragen aufgetan. Aber wir kommen zu einem Ende und ich würde dir jetzt ganz gerne noch die Abschlussworte überlassen.
Schönes zum Thema Darmgesundheit da würde ich auf jeden Fall sagen, beschäftigt euch mit eurem Darm. Es ist wirklich, wie das Anfangszitat schon gezeigt hat, es ist unsere Wurzel der Gesundheit. Wir profitieren extrem davon, wenn unsere Verdauung funktioniert, von unserem psychischen Wohlbefinden, von unserem Darmwohlbefinden und von der gesamten Gesundheit. Und es gibt mittlerweile sehr viel hochwertiges Angebot, um sich darüber zu informieren. Aber um es nicht zu kompliziert zu machen, das Allerwichtigste und Einfachste ist, dass ihr euren Lebensstil anschaut, dass ihr regelmäßig unterschiedlich bunte Gemüsesorten zu euch nehmt, Obstsorten zu euch nehmt, regelmäßig euch moderat bewegt, Schlaf, mentale Gesundheit. Das gilt eh für so viele Erkrankungen, aber für den Darm gilt es halt insbesondere. Und das ist gar nicht so kompliziert. Es ist aber halt auch nicht so fancy und cool oder sonst irgendwas. Ja, aber das ist die Basis und die funktioniert schon seit vielen tausend Jahren.
Tausend Dank, Thomas, für deine Zeit. Ganz lieben Dank an alle Zuhörer. Ich hoffe, ihr konntet da einiges mitnehmen. Und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder, Thomas. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein.
Das können wir sehr, sehr gerne machen, auch mit der zweiten Folge. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, alle konnten was mitnehmen. Genau. Und wenn ihr Fragen habt, ihr findet uns bestimmt auf unseren unterschiedlichen Kanälen und könnt uns dort löchern.
Absolut. Schaut unbedingt in die Shownotes, da findet ihr mehr zu Thomas und das erleichtert euch dann auch die Suche ein bisschen. Tschüss.
Ciao.